gesagt, wir machen eine Mini-Predigtserie, 2 Wochen, und ich muss meine Sünde bekennen, denn es wird länger wie 2. Nein, ich habe gemerkt, dass irgendwie ein Punkt getroffen wurde mit dieser Predigt. Viele sind nachher auf mich zugekommen und haben gesagt, dass es sich sehr, sehr angesprochen hat. Und deswegen werde ich auf jeden Fall noch eine Woche dranhängen, aber vielleicht noch mehr. Aber die Predigtserie heißt Erhoben, und es geht darum, diese Bibelstelle in 2. Chronik 15, Vers 7. Ihr aber seid getrost und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Die Bibel fordert uns immer wieder auf, um nicht nachzulassen. Letzte Woche haben wir auch verschiedene Bibelstellen uns angeschaut, und die Geschichte von der bittenden Witwe in Lukas 18, Vers 1, da geht dieses Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. So der Kerngedanke von diesem Gleichnis geht darum, dass sie alle Zeit, dass wir alle Zeit beten und nicht nachlassen sollen. Und dann steht in Galater 6, Vers 9, auch so eine Bibelstelle: Lasst uns Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Auch da werden wir wieder aufgerufen: Gebt nicht auf, halte durch, gehe weiter in Gutes tun. Und wenn wir Gutes tun und nicht müde werden, dann werden wir eines Tages das, was wir gesät haben, auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Und ich weiß, nicht immer ist das einfach. Manchmal, dann tut man Gutes und dann merkt man, dass Menschen oder Menschen nicht dankbar sind. So, du tust irgendetwas und dann kommt kein Dankeschön oder so zurück. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Und ich denke, es ist wichtig, dass wenn wir Gutes tun, dass wir es nicht für Menschen tun, aber dass wir es für Gott tun. Und wenn das unsere Herzenseinstellung ist, dann haben wir unseren Lohn empfangen, weil den Lohn bekommen wir vom Herrn. Und hier werden wir aufgerufen: Lass uns Gutes tun und nicht müde werden. Wenn da steht, nicht müde werden, dann ist natürlich die Gedanke da, dass es möglich ist, müde zu werden, Gutes zu tun. Es gibt manche Leute, die viel Gutes getan haben und irgendwann es satt haben, dass sie Gutes tun und dass keine Wertschätzung zurückkommt. Und dann sagen die irgendwann: Ich höre damit auf. In Hebräer 12, Vers 3, da steht, dass wir gedenken sollen, was Jesus erduldet hat, wodurch Jesus gegangen ist. Und das, was er miterlebt hat und wodurch er gegangen ist, soll dazu dienen, damit wir nicht matt werden und den Mut nicht sinken lassen. Auch wenn wir einfach in unserer Zeit mit Gott, in unserer Zeit, wenn wir die Bibel lesen und über Jesus nachdenken und das, was er für uns getan hat. Wir haben in dem zweiten Lied haben wir auch darüber gesungen, wodurch Jesus Christus gegangen ist. Bevor er quasi vom Toten auferstanden ist. Er ist den Leidensweg für uns gegangen. Und das soll uns helfen, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, um nicht den Mut sinken zu lassen. Aber heute möchte ich noch eine Bibelstelle anschauen. Und das steht in Hebräer 10, Vers 36. Und da steht: Ihr braucht Kraft zum Durchhalten, damit ihr weiterhin tut, was Gott von euch will, und so auch bekommt, was er versprochen hat. Das ist in der Gute Nachricht Übersetzung. Und in der Elberfelder Übersetzung steht ungefähr das Gleiche, aber ich liebe die Art und Weise, wie es hier geschrieben steht. Da steht: Wir sollen harren oder durchhalten, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Damit wir, nachdem wir den Willen Gottes getan haben, die Verheißung davon tragen. Sag mal zu deinen Nachbarn: Du brauchst Kraft zum Durchhalten. Und vielleicht weißt du es noch nicht, aber du brauchst Kraft zum Durchhalten. diese Bibelstelle sagt uns, dass wir durchhalten sollen. Und das bedeutet, dass wir anfangen können, in Gottes Wille, den Willen Gottes zu tun, aber es nicht zu Ende führen. Und so die volle Verheißung nicht empfangen, die Gott uns versprochen hat. Und deswegen ist Durchhaltevermögen oder Durchhalten sehr, sehr wichtig. Und auch heute will ich wieder darüber sprechen, über dieses, die Hände nicht sinken lassen. Gib nicht auf. Gehe weiter mit das Gute, womit ihr angefangen seid. Es ist immer faszinierend und beeindruckend, um zu sehen, wie Menschen etwas Neues beginnen. Es gibt manchmal Start-up-Firmen, Leute, die Visionär sind und die Initiativ ergreifen und die fangen mit etwas Neuem an. Und ich persönlich bin auch Visionär und ich liebe es, neue Sachen zu beginnen, aber neue Sachen zu beginnen ist eine Sache, aber die Frage ist, haben wir den Durchhaltevermögen, haben wir den Mut, und die, um Sachen, die wir angefangen haben, auch zu Ende zu führen? Denn es geht nicht nur darum, Sachen neu zu beginnen. Es geht darum, um das, was wir angefangen haben, auch wirklich zu Ende zu führen. Durchhalten, wenn es schwer wird. Ich habe mich am 6. September 1980 für Jesus entschieden. Das ist dieses Jahr schon wieder 38 Jahre her. Und ich kann mich diesen Tag noch so erinnern, als wäre es gestern. Ich weiß noch, wie es war, als ich mein Leben Jesus gegeben habe und wirklich das Neue begonnen hat. Die Bibel sagt, das Alte ist vorbei, das Neue ist geworden. Wir fangen mit Gott, können wir neu anfangen. Und es gibt viele Menschen, ich hoffe, dass die meisten Leute hier auch so eine Entscheidung getroffen haben und mit Jesus begonnen haben, irgendwann. Und es gibt sogar Leute hier, die letzte Woche erst sich entschieden haben, diesen Weg mit Jesus zu gehen, neu zu beginnen und wirklich den Weg mit Gott zu gehen. Und wie schön das ist, ist es wichtig, dass es nicht dort bleibt. Wir sollen weitermachen. Denn in diesen 38 Jahren habe ich auch viele Christen gesehen, die irgendwann aufgegeben haben, die resigniert haben, die Hände sinken lassen haben und irgendwann gesagt haben, aus verschiedenen Gründen, sei es Schicksalsschläge, sei es Nöte, Probleme, sei es Langeweile, und sich dann entschieden haben, ich mache nicht weiter. Ich gehe nicht weiter den Weg mit Gott. Ich gehe nicht weiter den Weg mit Jesus. Ich kann mich erinnern, dass ich auch durch solche Zeiten gegangen bin, wo es schwer war und wo ich als Teenager manchmal das Gefühl hatte, lohnt es sich weiterzugehen? Soll ich weitermachen mit Jesus und das Leben, was er von mir möchte? Und ich würde in dieser Zeit, einer dieser Zeiten, würde ich an ein Lied von Andy Crouch erinnert. Andy Crouch war so ein Gospelsänger aus den 80er Jahren. Und der hatte ein Lied gesungen und der Chorus ging so, I am too close, I'm too close, I'm too close to ever turn around. Ich bin zu nah, ich bin zu nah, ich bin zu nah, um je wieder zurückzukehren. Und er redet in dem Lied, redet er von, ich habe geschmeckt, was es bedeutet, vergeben zu sein. Ich habe geschmeckt, was es bedeutet, Jesus in mein Leben zu haben. Und ja, da kommen dann solche Zeiten, wo es schwer ist. Aber in diese Zeiten erinnere ich mich, ich bin zu nah. Ich bin zu nah. Ich bin zu nah gekommen, um je wieder zurückzudrehen oder zurückzukehren. Und dieses Lied hat mir in dieser Zeit sehr geholfen. Es gab noch ein anderes Lied, das war kein christliches Lied, das mir auch geholfen hat in dieser Zeit. Und das war ein Lied von Gloria Estefan, Don't Want to Lose You Now. Und wie komisch es geklungen hat, in diese Zeiten, als ich durch diese schwere Zeiten gegangen bin, dann habe ich alleine in mein Zimmer habe ich gesungen. I don't wanna lose you now. I wanna get through somehow. Forever, yeah. I don't want to lose you now. I want to get through somehow. I don't want to lose you now. Forever, yeah. Und dann habe ich in diese Zeiten, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, dass mein Herz nicht mehr so nah bei Jesus ist, dass ich meine Hände sinken lassen will, dass ich aufgeben will, habe ich gesagt, nein, Herr, ich möchte dich nicht verlieren. Und ich habe gesagt, ich will weitergehen. Durchhaltevermögen brauchen wir. Wir brauchen, dass wenn es schwer wird, dass wir einfach weitermachen. Ich möchte heute in Josua 6, Vers 1 bis 4, 14, nicht alle Verse, aber wir gehen kurz durch diese Verse, die Geschichte lesen von Josua, als Josua den Auftrag von Mose übernommen hatte und jetzt das Volk in das verheißene Land führen sollte. Da fing eine neue Zeit an, etwas Neues war begonnen und jetzt musste Josua das Volk in die Verheißung, die Gott gegeben hat, führen. Und die erste Hürde, die da kam, war Jericho. Es war eine Stadt, es war nicht so groß, aber diese Stadt war ummauert und es hatte sehr hohe Mauern. Und Gott gibt Josua den Auftrag, um Jericho zu erobern. Und dann steht Folgendes in Josua 6, Abvers 1. Alle Tore der Stadt Jericho waren fest verriegelt, als die Israeliten heranrückten. Niemand konnte hinein und niemand heraus. Das sagte der Herr zu Josua. Jetzt gebe ich Jericho mit seinem König und allen seinen Kriegsleuten in deine Hand. Zieh mit allen kriegssüchtigen Männern täglich einmal um die Stadt, 6 Tage lang. Und dann in Vers 10, Josua hatte den Mauern Israels, den Männern Israels befohlen, sich ganz still zu verhalten und erst auf seinen Befehl das Kriegsgeschrei anzustimmen. So ließ er den ganzen Zug mit der Bundeslade des Herrn einmal um die Stadt marschieren. Dann kamen sie ins Lager zurück und blieben die Nacht über dort. Früh am nächsten Morgen gab Josua wieder den Befehl zum Aufbruch. Und dann in den letzten Vers, Vers 14. Auch an diesem zweiten Tag marschierten sie einmal rund um die Stadt. So taten sie es 6 Tage lang. Josua kriegt den Auftrag hier von Gott, um diese Stadt zu erobern, aber die Art und Weise ist ganz komisch. Wir sehen, dass Gott sagt, jetzt geht ihr zu dieser Stadt und ihr sollt diese Stadt erobern, aber nicht so, wie es gänglich war. Das waren Kriegsmänner, das waren Leute, die sich vorbereitet hatten, um im Krieg zu kämpfen, um diese Stadt zu erobern. Und Gott sagt, aber dieses Mal tut ihr das ganz anders. Und das war eigentlich das erste Mal. So jetzt geht es los, die Training ist vorbei, man hat sich vorbereitet, um das Land einzunehmen. Und ich denke, die Männer, die waren sehr motiviert und die sagen, ja, jetzt geht's los. Das, was Gott uns verheißen hat, das Land, das Gott uns gegeben hat, das werden wir jetzt erobern. Und jetzt gehen die hin und Gott sagt zu Josua, okay, ihr geht hin. Und Tag 1 ist folgende Strategie, die ihr machen sollt. Ihr formt eine Gruppe und dann fängt die an zu marschieren. Und Dann marschiert ihr auf die Stadt zu und wenn ihr bei der Stadt gekommen seid, dann fängt ihr an, um die Stadt herum zu marschieren. Und währenddessen sollen die Trompeten schallen und so. Und ich denke, Josua, der wartet auf, ja, okay, ein bisschen komisch, aber Gott wird schon wissen, was er damit gemeint hat. Und er wartet auf und dann stürmt ihr los und dann fängt ihr an und so weiter und so fort. Aber nein, wenn ihr das gemacht habt, dann macht ihr es nochmal und nochmal und nochmal. Bis ich euch sage, dass die Zeit gekommen ist, zu schreien. Es gibt drei Gründe, warum wir zu früh aufgeben und die Hände sinken lassen, die ich heute Morgen erwähnen möchte. Und ich denke, der erste Grund, den wir aus dieser Geschichte sehen können oder herausleiten können, ist, wir geben auf, wir lassen die Hände sinken, weil unsere Sicht versperrt ist. Weil wir nicht das sehen können, was eigentlich zu sehen ist. Josua steht vor, mit seiner Kriegsarmee steht er vor Jericho und diese Stadt ist ummauert. Die Mauern sind hoch und man kann eigentlich nicht weiter sehen. In Vers 1, da steht, alle Tore der Stadt Jericho waren fest verriegelt, als die Israeliten heranrückten. Alles war zu. Niemand konnte hinein. Nicht nur hineingehen, aber auch hineinsehen, was quasi hinter diesen Mauern stattfand. Und dann steht in Vers 2, interessanterweise, steht, der Herr sprach zu Josua, oder der Herr sagte zu Josua, jetzt gebe ich dich, Jericho, in deine Hand. Erst sehen wir, dass alles zu ist, und dann sagt Gott, ich gebe dir Jericho in deine Hand. Was machst du, wenn du das, was du siehst, anders ist als das, was Gott sagt? Was machst du, wenn dein Blickwinkel, wenn deine Sichtweise, das, was du siehst, etwas anders ist, als was Gott über die Situation sagt? Und da ist, denke ich, die erste Herausforderung, die wir sehen können. Denn es gibt Situationen, die unsere Sicht versperren. Und während wir durch das Leben gehen, während wir im Alltag sind, den Alltagstrott kann machen, dass wir so fokussiert sind auf das, was jetzt passiert, auf die Situationen, wodurch wir jetzt gehen, dass wir das Wort, das Gott zu uns gesprochen hat, nicht mehr im Blick haben. Wir haben nicht mehr im Blick das, was Gottes Plan eigentlich ist, seine Verheißung, die er uns gegeben hat. Ich weiß, wie es viele Menschen sind hier, die haben klare Verheißungen, die Gott sie gegeben hat in ihre Herzen. Und dann schauen sie und dann schauen sie und dann sieht es so aus, als ob die Verheißungen nicht stattfinden. Ich trage auch viele Verheißungen in meinem Herzen, die Gott mir gegeben hat, die Gott uns als Kirche, als Gemeinde gegeben hat. Und die Frage ist, was tun wir, wenn Gott sagt, jetzt gebe ich es in deine Hand, aber wir sehen gar nicht, dass es in unsere Hand gegeben wird. Nein, was sehen wir? Wir sehen Mauern, wir sehen hohe Mauern. Wir können nicht durchblicken. Das ist, was wir sehen. Diese Spannung, wenn Gott etwas anders sagt, als das, was wir gerade erleben, das, was wir gerade durchmachen. Wie gehen wir damit um? Und ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir in Situationen hineinkommen, wo wir das sehen können, was Gott sieht, was Gott sagt. Dass unser Glauben, unser Vertrauen gestärkt wird, um weiterzugehen in das, was Gott zu uns gesagt hat. Ich weiß, dass ich öfters, wenn ich wieder durch eine Zeit gehe, wo ich die Verheißung nicht sehen kann, manchmal ist es eine finanzielle Herausforderung oder irgendeine andere Situation, und dann sehe ich die Verheißung nicht. Gott hat mir versprochen, er wird uns versorgen, er wird und dann sehen wir das, was Gott gesagt hat, aber Ja, ist das, wenn man dann in der im Portemonnaie guckt, dann gibt es zu viel Monat und zu wenig Geld. Und was macht man dann in so einer Situation? Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir wieder lernen, um uns in Situationen zu begeben, dass unser Glauben gestärkt wird. Deswegen ist zum Beispiel es so wichtig und so wunderbar, dass wir die Gelegenheit haben, zusammenzukommen als Christen. Dass wir zusammenkommen und ermutigt werden, sei es durch Lobpreis, sei es durch die Predigt, sei es in einer Kleingruppe, sei es durch unsere Geschwister. Wir kommen zusammen und wir werden gestärkt. Wir werden ermutigt. Wir werden wieder, wir erinnern uns daran, an das, was Gott gesagt hat. Und manchmal dann kommst du in eine Situation und du bist total entmutigt und dann kommst du in der Gemeinde, in der Kirche oder in eine Kleingruppe und dann ist einer, der da ein wunderbares Zeugnis gibt. Der erzählt, was Gott in sein Leben getan hat. Und du wirst ermutigt, um wieder zu sehen, hey, wenn Gott es für diese Person getan hat, dann kann er es und wird er es auch für mich tun. Aha, ich hatte völlig vergessen, dass Gott das mir versprochen hatte. Ich hatte völlig vergessen, dass Gott mal zu meinem Herzen gesprochen hat und gesagt hat, dies oder jenes, das wird bei dir stattfinden. Und dann kam ich in diese Situation und dann habe ich gemerkt, hey, ich würde, so der Sicht würde wieder gehoben. Ich konnte wieder sehen. Der Blick war nicht mehr versperrt, aber ich konnte wieder sehen, das, was Gott gesagt hat. Die Gemeinde besuchen. Aber auch Zeiten von Lobpreis sind so wichtig, um erhoben zu werden. Ich weiß nicht, wie es euch erging heute Morgen, aber in der Lobpreiszeit, weißt du, wenn wir Lieder zu Gott singen und wir uns wieder konzentrieren auf das, was er versprochen hat, auf das, was er gesagt hat, auf das, was er getan hat, das tut etwas mit unseren Herzen und wir können wieder klarer sehen, das, was er gesagt hat. Und dann kommen die Geschwister, die zusammenkommen und Gott benutzt die Ermutigungen und die Gebete von geistlichen Geschwistern, um uns wieder Sicht zu geben auf das, was Gott sagt. Wenn dein Sicht versperrt ist, nimm Zeit, um wieder dich in deinem Glauben stärken zu lassen. Der zweite, was wir hier sehen können, warum Menschen aufgeben, warum Menschen die Hände sinken lassen, warum sie nicht weitergehen, ist nicht nur, dass ihre Sicht versperrt ist, aber auch, dass ihr Fortschritt nicht offensichtlich ist. Unser Fortschritt ist nicht immer deutlich oder offensichtlich. Die Männer Josua haben gedacht, dass sie in den Krieg ziehen und so das Land einnehmen und Gott schickte sie auf einen Wandertag. Die Frauen der Gemeinde, die waren gestern auf Wandern und ich denke, die Frauen haben vielleicht den Schlüssel vor uns Männer schon entdeckt. Da ist Kraft in Wandern. Und ich habe gehört, die Frauen hatten eine wunderbare Zeit. Sie haben einander ermutigt und aufgebaut. Und es war einfach fast zu kurz. Und ich denke, solche Sachen sind wichtig. Sachen, wo wir Gemeinschaft miteinander haben und wir wieder unseren Blick sehen. Aber hier ist eine Situation, dass die Männer hatten gedacht, so die Männer Jerichos, die Männer Israels, die hatten gedacht, jetzt nehmen wir das Land ein und jetzt kommt das Große und dann schickt Gott sie auf einen Spaziergang. Er sagt, ihr geht und läuft eine Runde und dann kommen die Männer vielleicht nach Hause und die Frauen fragen, und wie war's? Habt ihr Jericho eingenommen? Und die Männer, die müssen dann erklären, es war ein bisschen anders heute. Oder es war interessant. was war denn interessant? Ich weiß nicht genau, warum Josua das getan hat, aber er hat uns so, wir mussten wahrscheinlich aufwärmen für den Kampf. So haben wir noch ein bisschen trainiert, weißt du, so noch eine Runde gedreht und dann hat er uns entlassen, dann dürften wir wieder nach Hause gehen. Aber morgen wird sicherlich sein, morgen werden wir da durchgehen. Und dann kommt der nächste Tag und dann fragen die Frauen vielleicht nachher wieder, und wie war es heute? Und habt ihr jetzt Jericho eingenommen? Und nein, heute auch nicht. Heute dürften wir noch eine Runde drehen. Und am dritten Tag noch eine Runde. Und am vierten Tag noch eine Runde. Und jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Und ich sehe überhaupt keinen Fortschritt. Denn Fortschritt ist oft nicht offensichtlich im Leben eines Christen. Eigentlich nicht nur im Leben eines Christen. Die Leute, die trainieren, die Sport machen. Weißt du, wie toll wäre es, wenn man direkt Resultat sehen würde, wenn man Sport macht. Weißt du, ich gehe einen Tag im Fitness und nächsten Tag, weißt du, habe ich muckig, dann brauche ich überhaupt nicht zu der Abnehmkurs von Dani zu gehen, weißt du, so ein Tag und es ist direkt da. Aber Fortschritt ist nicht direkt und oft nicht offensichtlich, es ist nicht deutlich. Es dauert manchmal, bevor man wirklich etwas sehen kann. In 2. Korinther 5, Vers 7 steht, wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Der Weg, den wir gehen als Christ, ist ein Glaubensweg. Und wir vertrauen Gott für unsere Kinder. Wir vertrauen Gott für unsere Ehepartner. Wir vertrauen Gott für eine finanzielle Situation. Wir vertrauen Gott für eine Wohnung. Wir vertrauen Gott für dieses oder jenes. Es gibt viele verschiedene Nöte, wofür wir Gott vertrauen. Und dann wäre es so, manchmal dann beten wir und dann denken wir, ah, wie schön, und manchmal passiert es. Manchmal dann beten wir, habt ihr schon mal so etwas erlebt? Und dann gibt es manche Gebete, dann betet man und dann betet man und dann betet man. Und dann sieht es so aus, als ob die Gebete nicht erhört werden. Habt ihr das schon mal erlebt? Unser Fortschritt ist nicht immer offensichtlich. Jetzt ist die Frage, wirst du weitermachen, wirst du weitergehen, wenn es nicht zu wirken scheint? Wenn es so aussieht, als ob das Ganze nicht funktioniert, machst du trotzdem weiter? Und das ist meine Predigt heute. Gib nicht auf. Heb die Hände. Lass die Hände nicht sinken. Macht weiter. Denn es gibt Stationen, wo man einfach durch Glauben weitergeht. Und man fühlt nichts und man merkt gar nichts, aber weil Gott versprochen hat, gehen wir weiter. Eine Sache, was dann sehr oft passiert ist, ist, dass wir in diesen Zeiten, dass wir das Gefühl bekommen, wird Gott seine Verheißung wahrmachen? Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen. Gottes Verheißung macht er wahr. Wenn Gott dir etwas versprochen hat, wird er es tun. Ich kann das prophezeien. Wenn Gott dir etwas versprochen hat, wird er es tun. Uli hatte gestern etwas gesagt im Gebet, was mich sehr, sehr angesprochen hat. Sie hat gesagt, Gott wird nicht durch unsere Nöte bewegt, er wird durch unser Vertrauen bewegt. Und es ist so wichtig, dass wir Gott vertrauen. Dass wir, weißt du, manchmal dann gehen wir durch eine schwere Zeit und dann sind die Nöte da und dann schreien wir, oh Gott, siehst du nicht, wodurch ich gehe? Hast du kein Mitleid mit mir? Verstehst du nicht, warum? Und ich denke, solche Gebete sind auch wichtig manchmal, weißt du, wo wir, aber Gott wird nicht bewegt durch unsere Not, er wird bewegt durch unser Vertrauen. Kinder vertrauen. Egal was, weißt du, die Kinder, die denken, machen sich überhaupt keine Gedanken, ob sie morgen essen werden oder übermorgen essen werden oder in ihrem Jahr noch essen werden. Manchmal dann brechen die Eltern ihren Kopf, weil es einfach kein Geld gibt zum Essen. Aber die Kinder, die wissen, morgen gibt es wieder Essen. Sie vertrauen. Und wir sind Gottes Kinder und wir sollen vertrauen. Wir sollen glauben, unser Vertrauen setzen in ihm. Er wird seine Verheißung, wird er wahr machen. Er wird seine Verheißung wahr machen. Kannst du weiter hoffen und weiter vertrauen, wenn es scheint, dass sich nichts verändert? Kannst du weiter beten, wenn es aussieht, als ob deine Gebete nicht erhört werden? Kannst du weiter vergeben, wenn diese Person sich gar nicht verändert und du dich immer wieder verletzt? Gib nicht frühzeitig auf. Weißt du, dann kommt Tag 1 und kommt und geht und nichts geschieht. Dann kommt Tag 2, es kommt und geht und nichts geschieht. Gib nicht auf.
Normalerweise liebe ich das nicht, um Winston zu unterbrechen, gerade wenn er predigt. Aber ich habe gestern, ich möchte ein ganz kurzes Zeugnis geben, die genau passt hierbei, was Winston gesagt hat. Wir hatten gestern einen wunderschönen Frauentag. Wir hatten so viel Spaß miteinander. Es war wirklich eine gesegnete Zeit. Es war so schön, dass sogar die Frauen nicht nach Hause gehen wollten. Ne? So, die wollten noch einen Wanderweg gehen, nachdem wir fertig waren. Aber wenn wir fertig waren, habe ich mein Handy genommen, habe geguckt, ob ich Nachrichten hatte von Winston oder Tim. Und dann stand eine Nachricht, nicht von Winston und Tim, von jemand anders, was nicht so positiv war. Und wenn ich das gelesen habe, dann war ich kurz betroffen und ich war unterwegs nach Hause und ich habe gesagt, Herr, das geht doch nicht, das kann doch nicht, du hast uns Sachen versprochen und dann sind wir in dieser Situation und so weiter. Und dann war ich am Fahren und ich habe plötzlich dann gebremst, weil ich bremsen musste. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen, hat gesagt, Marni, du vertraust eher deine Bremsen, dass die für dich bremsen rechtzeitig, ohne dabei nachzudenken, zu bremsen, vertraust du auf deine Bremsen, dass nichts passiert, aber auf mich vertraust du nicht. Glaubst du, dass ich in dieser Situation das auch machen kann, weil ich euch das verheißen habe? Und ich saß im Auto und ich wollte eigentlich laut schreien und weinen im Auto. Gott, du bist so gut, es ist so wahr. Wie oft vertrauen wir nicht andere Sachen, statt wie Gott vertrauen, dass er, die uns das verheißen hat, das auch tut. Und ich war so beschämt im Auto und ich habe gesagt, in Jesu Namen, du Teufel, du versaut meinen Tag nicht. Gott hat uns versprochen, er wird uns das geben und er wird uns das geben und ich werde nicht meine Bremse eher vertrauen wie Gott. Ich komme nach Hause. Amen.
Amen. Was wäre geschehen, wenn die Männer Jerichos oder die Männer von Josua, wenn die am 5. Tag oder 4. Tag aufgegeben hätten, wenn sie gesagt hätten, es hat keinen Zweck, lass uns es, wir brechen es ab, wir lassen es sein. Aber Gott, seine Verheißung steht. Gott, seine Verheißung steht. Er ist treu. Was er uns versprochen hat, wird er tun. Der dritte und letzte Punkt ist, der Vorgang ist offen. Es ist ohne festgelegte Endzeit. Warum geben Menschen auf? Ist, weil der Vorgang, das was passiert, offen ist. Und die Frage, die lautet hier, wie lange, Herr, wie lange wird es noch dauern? Und oft kriegen wir keine Antwort darauf. Wir hören nicht, wie lange es dauert. Das Einzige, was Gott sagt, ist, gib nicht auf. Ja, aber Herr, wie lange? Kannst du uns sagen, gib nicht auf. Und ich weiß nicht, warum Gott das so macht. Vielleicht ist es, damit wir lernen, auf ihm zu vertrauen. Wie oft soll ich noch vergeben? Wie lange soll ich noch durchhalten? Weißt du, die Jünger am Pfingsttag, die saßen zusammen. Jesus war in den Himmel aufgenommen. Und Jesus sagte, kurz vor er ging, sagte er, wartet auf die Verheißung des Vaters. Wartet auf die Verheißung, die ich euch versprochen habe. Und da waren sie. Sie warten. Und sie warten einen Tag. Und Jesus hat nicht gesagt, wie lange es dauern wird. Sie sollen warten. Und sie kommen zusammen und das sind 120 Jünger, die zusammen sind. Es ist interessant, als Jesus ging, gab es viele Hunderte von Jüngern, vielleicht Tausende von Jüngern, die ihm nachgefolgt sind, aber gewartet haben 120. 120, die saßen dort. Und vielleicht war am Tag 1 gab es mehrere Leute. Und dann warten die und nichts passiert. So, okay, dann gehen wir wieder nach Hause. Dann sehen wir uns morgen und wir warten nochmal. Und dann kommen sie wieder und sie setzen sich und warten. Vielleicht haben sie Lieder gesungen oder haben gebetet. Oder die Bibel sagt es nicht. Was wir wissen ist, sie haben gewartet. Sie warten. Wie lange wird es noch dauern? Okay, der Tag ist vorbei. Wir gehen wieder nach Hause. Wir kommen morgen wieder. Okay, bis morgen. Und jetzt sind schon 3, 4 Leute, vielleicht 10, 20 Leute, die sagen, nein, ich komme morgen nicht. Es hat keinen Zweck. Was soll es? Und die geben auf. Aber da kommt eine Gruppe und die warten. Tag 3, Tag 4, Tag 5, Tag 6. Ich weiß es nicht. Haben wir uns geirrt? Hat Jesus wirklich gesagt? Und unser Vertrauen wird getestet. Machen wir weiter? Machen wir weiter? Wir hatten letzte Woche, habe ich den Beispiel gegeben, wo Elias hier stand und die Hände, die waren oben, weißt du? Und wir brauchen einander. Okay, dann helfen wir einander und wir unterstützen einander. Aber jetzt sind schon 8 Tage vorbei. Ich meine, wird es noch ein Jahr dauern? Wird es 2 Jahre dauern? Wird es 20 Jahre dauern? Was hat Jesus gemeint, wenn er gesagt hat, wartet auf die Verheißung des Vaters? Und weil wir nicht sehen, das, was Gott gesagt hat, geben wir auf. Weil der Fortschritt langsamer geht oder nicht offensichtlich ist, geben wir auf. Weil das Ende offen ist, weil wir nicht sehen, weil Jesus nicht gesagt hat, es dauert 10 Tage, geben wir auf. Und mein Gebet heute ist, lasst uns nicht frühzeitig aufgeben. Ich weiß nicht, das ist schon da. Dieses Bild ist so ein Bild, das mich sehr oft angesprochen hat. Wir sehen, dass ein Mann dorthin geht und nach Diamanten gräbt. Und im ersten Bild sehen wir, er geht noch ein bisschen weiter. Denn er hat die Verheißung, da hinten sind Diamanten. Da hinten ist der Schatz Gottes. Da hinten ist die Verheißung, die Gott gegeben hat. So, wir gehen dafür. Tag 1 und Tag 2 und Tag 3 und wir sehen nichts. Und Tag 4 und Tag 5 und Tag 6 und wir sehen nichts. Und manche Leute, die geben bei Tag 6 auf, während am 7. Tag quasi den Durchbruch kommt. Manche geben bei Tag 9 auf, während am Tag 10 der Durchbruch kommt. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Denn was Jesus versprochen hat, wird er tun. Wie traurig ist es, wenn wir uns in dem zweiten Bild befinden. dass wir aufgeben und nicht wissen, noch ein Schlag und wir waren da. Noch ein Schritt und wir hätten es geschafft. Und deswegen soll unsere Haltung sein, vielleicht ist es der Nächste. Und ich gehe weiter, denn vielleicht ist es der Nächste. Und wenn wir glauben, wenn wir diesen Glauben haben, dann wird irgendwann unser Gebet, wie es erfüllt werden. Dann werden wir sehen, dass es wirklich der Nächste war, als wir in diese Verheißung, in das, was Gott uns versprochen hat, hineingekommen sind. Eines ist sicher, und das ist, deine Mauern werden fallen. Dein Pfingsten kommt gewiss. Glaubt ihr das? Deine Mauern werden fallen. Dein Pfingsten kommt gewiss. Das Einzige, was hier jetzt wichtig ist, ist, halte durch. Lasst uns zusammen aufstehen. Bist du kurz davor aufzugeben? Hast du irgendwie in deinem Herzen einen Entschluss gefasst, es hat keinen Zweck? Ich gebe auf. Ich möchte dich heute Morgen einfach ermutigen und sagen, gib nicht auf. Ist dein Sicht blockiert und kannst du nicht sehen, das, was Gott dir verheißen hat? Gehe weiter. Denn Gott wird sein Versprechen wahr machen. Und ich möchte, wenn du in so einer Situation bist, möchte ich heute Morgen mit dir beten. Und beten, dass unsere Sicht wieder gehoben wird und wir wieder sehen können, was Gott uns versprochen hat. Und wenn du noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast und du überhaupt noch nicht angefangen bist, ich habe heute darüber gesprochen, wir müssen anfangen und durchhalten. Aber was nützt sich ein Predigt über Durchhalten, wenn du noch überhaupt nicht angefangen hast? Wir sollen anfangen. Wir sollen die Tür unseres Herzens für Jesus öffnen und wir sollen ihn bewusst einladen, in unser Leben zu kommen. Und in Offenbarung 21, Vers 7, glaube ich, steht, ich stehe an die Tür und ich klopfe an. Jesus ist hier und er klopft. Aber er bricht nicht einfach rein, er klopft. Und wenn du seine Stimme hörst, wenn du merkst, wie er am Klopfen ist, dann steht da und jeder, der diese Tür öffnet, wenn ihr die Tür öffnet, dann wird er kommen und Gemeinschaft mit euch haben. Dann wird er kommen und Herr sein in euer Leben. Und das tun wir durch ein einfaches Gebet. Herr Jesus, ich öffne die Tür meines Herzens und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Wenn du heute Morgen da bist und dieses Gebet hast du noch nie wirklich vom Herzen gebetet, vielleicht hast du es schon mal geäußert, aber noch nie wirklich von Herzen gebetet, ich möchte dich heute einladen, das gemeinsam mit mir zu tun. Lass uns dieses heilige Moment nehmen und beten und fragen, Jesus, komm in mein Herz. Sollen wir gemeinsam beten? Vater im Himmel, ich komme zu dir. Und ich bitte, vergib mir meine Schuld. Vergib mir von alles Falsche, was ich in meinem Leben getan habe. Ich brauche dich. Herr Jesus, ich lade dich in diesem Moment ein. Komm in mein Leben. Komm in mein Leben und verändere mein Leben und mein Herz. Ich danke dir, dass du in mein Leben hineinkommst und mich veränderst. Erfülle mich heute mit deinem Heiligen Geist. Ich möchte dein Kind heißen. In Jesu Namen. Amen.